Kunstraum, Kunstraum. Der Podcast mit Emily und Ralf.
Emily, wo sind wir hier?
Wir sind in Florenz bei der Villa Romana.
Und warum sind wir hier?
Weil die Villa Romana, und zwar die Kuratorin der Villa Romana, Angelika Stepken, die erste Kooperationspartner für En plein air gewesen ist.
Genau, das ist unser Stichwort, En plein air. Die dritte Staffel von Kunstraum. Kunstraum wird sich nämlich mit En plein air beschäftigen. Was ist En plein air?
En plein air ist eine Performance-Reihe im öffentlichen Raum, die 2018 von mir initiiert wurde. Die Performances werden meistens in der Natur inszeniert, wie zum Beispiel in Parkanlagen, in München meistens. Jedes Jahr werden internationale Performance-Projekte eingeladen, die Interaktion mit dem Publikum und den Passanten fördern. Und ein grundlegender Aspekt der eingeladenen Projekte ist die Bereitschaft der Künstler, Künstlerinnen, das Publikum einzuladen, sowohl in das Geschehen einzugreifen, als auch eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Performance zu spielen.
Allerdings glaube ich, dass wir hier weggehen sollten vom Eingang und der lauten Straße, ein bisschen tiefer rein in den Garten der Villa Romana. Allerdings gibt es noch einen Grund, warum wir hier stehen. Und es ist diese Schrift hier, schwarze Farbe auf diesem Eingangstor auf der einen Seite und auf der anderen Seite an der historischen Mauer kann ich gerade noch lesen, Villa Romana.
Amo Villa Romana mi ama. Das ist eben eine Schrift von Falcone Sciarrudi. Sie ist die allererste Künstlerin gewesen, die eben bei En plein air mitgemacht hat.
Und in München.
In München. Und ich habe sie hier bei der Villa Romana kennengelernt, 2017 bei...
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach ein bisschen den Kiesweg entlang. Hier spiegeln wir uns in der Glasfläche. Emily Barsi und
Ralf Hohmann.
Diese Glasfläche gehört zum Glaspavillon der Villa Romana, im Garten der Villa Romana. Jetzt machen wir ein Selfie, das ist gut.
Selfie ist immer gut, schau. Es reflektiert ganz schön. Wow, sind wir hübsch. Schau mal. Genau, in diesem Pavillon habe ich die Performance von Falcone Sciarrudi gesehen. Beim Opus Studio 2017.
Magst du vielleicht noch einen Satz dazu erzählen, zur Künstlerin?
Falcone Sciarrudi ist eine iranische Künstlerin aus Deutschland und war in 2017 Villa Romana Preisträgerin.
Und was eine Villa Romana Preisträgerin ist, da unterhalten wir uns dann gleich mit Angelika Stepken, der Direktorin der Villa Romana in Florenz.
Kunstraum, Kunstraum.
So, Angelika, ich hätte auch gleich eine Frage. Und zwar, was war die große Herausforderung für dich in 2006, als du als Direktorin der Villa Romana berufen worden bist?
Was mich sehr gereizt hat an der Aufgabe hier, war, dass es sich um ein Künstlerhaus handelt, also ein Format, was sehr, sehr offen und sehr, sehr wenig definiert ist. Man weiß, da halten sich Künstler für einige Monate auf, aber alles andere war noch neu zu definieren und zu profilieren, wie dieses Haus sich öffnet, wie es kommuniziert mit der sowohl lokalen wie überregionalen, internationalen Öffentlichkeit. Das hat mich nach 8 Jahren Kunstverein, wo man im Grunde doch eine Ausstellung nach der anderen konzipiert und realisiert, gereizt. Was ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie so eine Arbeit Künstlerhaus in einer Stadt wie Florenz funktionieren würde. Florenz war und ist bis heute nicht bekannt als Hotspot der zeitgenössischen Szene, obwohl es hier eine Kunstakademie geht, obwohl es hier, was ich mit der Zeit dann lernte, sehr viele auch interessante Künstler in der Region gibt. Ich hatte, als ich kam, noch die Hoffnung, damals gab es das Extré, sowas wie eine große Kunsthalle, die temporär betrieben wurde und die dann leider von der Stadt sehr bald wieder dicht gemacht wurde. Das hatte ich so als Ping-Pong-Partner imaginiert, als ich herkam. Und ja, wir haben dann in den folgenden Jahren mit sehr vielen verschiedenen Partnern kollaboriert und es hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Die Villa Romana hat ja nun einen Ruf für all diejenigen, die vielleicht da nicht so tief drinstecken in der deutschen Kunstgeschichte, ist gegründet worden aus dem Deutschen Künstlerbund heraus Anfang des 20. Jahrhunderts und ist, so heißt es immer, der älteste noch existierende private deutsche Kunstpreis. Ist es heute auch noch so, dass das so atmet, diese über 100-jährige deutsche Kunstgeschichte hier im Haus?
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig. Es ist einmal wichtig, weil es eine Institution ist, die wirklich eine lange Tradition nicht nur hat, sondern Tradition findet statt, wenn man sie auch immer wieder aktualisiert und belebt. Es ist, glaube ich, auch in einer Stadt wie Florenz, wo irgendwie Geschichte mehr zählt als alles andere, nicht unwichtig, dass dieses Künstlerhaus so eine lange, lange Geschichte hat. Es ist aber auch für die Künstler, wenn sie herkommen, nicht unwichtig zu wissen, in dem Raum hat 1905 irgendwie Max Beckmann schon aus dem Fenster geguckt oder sein Selbstporträt gemalt. Wir haben auch Arbeiten gemacht, zum Beispiel mit Bill Furlong aus London, wo es darum ging, welche Gespräche unter Künstlern hier möglicherweise stattgefunden haben, die natürlich alle nicht dokumentiert wurden. Was immer noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es nicht wie Villa Massimo oder Villa Medici eine staatliche Institution ist, die mit dem Aufkommen der Nationalstaaten gegründet wurde, sondern es war von Anfang an bis heute eine Initiative von Künstlern für Künstlerinnen. Natürlich heute mehr denn je.
Genau, Stichwort Künstlerinnen. Käthe Kollwitz war ja auch hier und mir wurde da mal erzählt, die war 2 Jahre hier sogar. Das Stipendium dauerte anscheinend 2 Jahre, heute dauert es 10 Monate. Ist es nicht zu lang, zu viel? Reichen nicht 3 Wochen, sage ich mal, in unseren hektischen Zeiten? Gerade weil Florenz nicht der Hotspot ist, weil es heißt ja auch, man ist 10 Monate nicht am Markt.
Das war eine der allerersten Fragen, die ich mir selber gestellt habe, weil es gab ja keinen Zwang, das so fortzuführen mit 10 Monaten. Und die Frage war, soll man es beschleunigen? Das heißt auch mehr Leute hier, ich sag mal, durchschleusen. Aber andererseits war auch und ist bis heute klar, und es hat sich auch bewährt, dass genau die Dauer eine große Qualität ist. Also viele Künstlerinnen, die eintreffen, sagen, das größte Geschenk, das sie kriegen, ist noch nicht mal das Studio oder das Stipendium, sondern wirklich die Zeit, die ihnen geschenkt wird. Es ist natürlich eine Zeit, die sie aus ihren normalen Kontexten, aus ihrem Social Life in Berlin oder Düsseldorf oder sonst wie rausreißt. Andererseits ist durch, ich sag mal, diese verdammten Billigflüge, durch Internet und so weiter, niemand hier mehr aus seinem kommunikativen Alltag rausgezogen. Also da ist Florenz so angeschlossen wie jedes Dorf in Norwegen oder sonst wie.
Also Angelika, du bist seit 2006 Kuratorin in der Villa Romana. Man weiß, du hast ganz viel gemacht von Open Studio, das ist auch ein Format, ne, das du entwickelt hast, bis zum Afrika Festival Diaspora Kino seit 6 Jahren. Aber was würdest du sagen, welche ist die Besonderheit deiner Arbeit in der Villa Romana?
Ich glaube, was wir in allen Formaten, Kollaborationen, Medien und so weiter versucht haben, ist, uns auf den Ort zu beziehen, wo wir sind. Das ist natürlich einmal Florenz, in Anführungszeichen Wiege der Renaissance, mit immer denselben Narrativen, Masternarrativen. Da haben wir über alle Jahre immer wieder mit Künstlerinnen versucht, diese Narrative aufzubrechen oder gegen den Strich zu erzählen oder Lücken in den Archiven festzustellen, was bis heute eine super spannende Aufgabe ist. Also da gibt's noch sehr, sehr viel zu tun. Ich sag mal, die Masternarrative der Renaissance sind in der Verlängerung dann auch die, die den Kolonialismus durchzogen haben und heute erst Anfang des 21. Jahrhunderts in Westeuropa in Frage gestellt werden. Wir haben uns auch auf den Standort bezogen, als wir ganz am Anfang schon oder ich beschlossen hatte, Gastkünstler aus der Mittelmeerregion einzuladen, weil ich nichts weniger wollte, als diesen romantischen deutsch-italienischen Dialog zu repetieren. Und der Blick aus dem Norden auf Italien ist halt immer so wie der auf den grünen Zitronengarten mit allen möglichen Klischees. Und ich glaube, auch Italien versteht man besser, wenn man es im Kontext von mediterraner Geschichte, aber heute natürlich auch mediterranen Klimaproblemen sieht, sodass wir irgendwie viele junge Künstler eingeladen haben aus Marokko, aus Ägypten, aus Palästina, aus Griechenland, hier für Kurzaufenthalte, das waren immer nur 2-3 Monate, weil die auch kein Studio haben, sondern nur ein Gästezimmer unterm Dach, einzuladen. Und das war auch interessant, wie die auf diese Geschichte hier vor Ort gucken oder sie befragen oder manchmal auch überhaupt nicht daran interessiert waren.
So, welches Profil hat die Villa Romana durch deine Leitung gewonnen. Auf was bist du besonders stolz drauf?
Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Villa ein Ort ist, der große Resonanzen erzeugt hat und dass wir in diesen Resonanzen eigentlich keine Hierarchien festschreiben zwischen, ich sag mal, lokal und global. Also wer hier reinkommt, ist auch nicht nur Besucher, sondern kann auch zum Akteur werden. Es ist ein Ort, an dem sehr viel auch transformiert werden kann an Wissen, an Bekanntschaften, an Positionierungen. Und das hat über die Jahre gut funktioniert und vor allen Dingen derart, dass es nicht irgendwie, sag mal, die Villa Romana Familie ist, die 50 Leute, die zu jeder Eröffnung kommen, sondern eigentlich ein ungeheuer dynamisches Umfeld hat, was wir natürlich zum Teil auch mit unseren Aktivitäten immer weitergetrieben haben, als wir angefangen haben mit der Scuola Popolare zum Beispiel. Nach dem ersten Lockdown Künstler einzuladen, nicht nur Objekte, Bilder zu zeigen, sondern auch ihr Wissen in Form von Workshops weiterzugeben. Oder als wir dann im folgenden Jahr versucht haben, ein bisschen auch von unserer Insellage hier auf dem Hügel runterzukommen und eine Kollaboration mit dem Archie-Netzwerk in, ich sage jetzt mal, Italien praktisch, haben wir es am Ende nur mit unserem Archie in der Nachbarschaft in Galuzzo versuchen können. Aber ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie künstlerisches Wissen und lokale, globale Strukturen auch neue Allianzen schaffen können.
Jetzt nochmal zurück eben zur Kooperationen und Vernetzungen der Villa Romana mit anderen Einrichtungen. Was wir 2018 und 2019 organisiert haben zwischen dem Kunstraum München und am Plenär, ist es üblich oder ist es was ganz Besonderes in deiner kuratorischen Arbeitsweise?
Also ich muss sagen, es war was ganz Besonderes. Einmal, weil das Projekt En plein air was ganz Besonderes ist. Künstler im öffentlichen Raum in München mit ja, ganz speziellen Projekten einzuladen. Es ist auch was sehr Besonderes, weil es, ich sag mal, nicht so einfach ist, aus Italien Kunst zurückzuspielen nach Deutschland. Also das deutsche System ist nicht so wahnsinnig aufnahmefähig für italienische Verhältnisse und Akteure. Wir haben zwar immer wieder versucht und auch erfolgreich versucht, Ausstellungen in Deutschland von den Preisträgern zu machen. Manchmal ist es uns gelungen, dann auch noch Lectures und italienische Künstler dazu einzuladen. Aber ich sag mal, der Austausch zwischen so nachbarschaftlichen Ländern könnte viel, viel stärker sein. Und da war Plein Air eigentlich ein wunderbares Beispiel, was alles möglich sein könnte.
Da muss ich jetzt gleich nachfragen, gerade weil die Länder doch so benachbart sind und wir aus München kommen, vom Kunstraum München, der ja doch eher auch nach Süden blickt, nach Italien, warum ist das so schwierig?
Ja, ich glaube, München hat da noch eine besondere Rolle in Deutschland. Ich glaube, es gibt viele Ebenen, die da nicht besonders kompatibel sind auf der institutionellen Ebene. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr wenige Institutionen in Italien, aber natürlich auch in Deutschland, die institutionell kollaborieren. Könnte man sich ja auch vorstellen, dass Ausstellungen, ich sag mal, zwischen der Kunsthalle Düsseldorf und dem Makro in Rom zusammen konzipiert werden. Dann ist, ich sag mal, die Förderung zeitgenössischer Kunst in Italien gut jetzt seit 5 Jahren mit dem Italian Council wirklich promoted worden, aber es ist auch noch ein relativ junges Programm, wo italienische Künstler auch eingeladen werden, zu kollaborieren international, sich zu bewegen und neue Kollaborationen zu suchen. Und in Deutschland, der ganze Mittelmeerbereich ist halt, ich glaube, durch Jahrzehnte der Ost-West-Ausrichtung immer noch unterbewertet.
Kunstraum, Kunstraum.
Zum Gebäude, das ist also in einem schönen, hellen Gelb oder Ocker gehalten. Was ist jetzt hinter dieser Fassade, dieser wunderbaren, was ist das klassizistischen 19. Jahrhundert-Fassade?
Genau. Die Villa ist ein Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir wissen über die ersten Besitzer sehr wenig, weil das ganze Archiv der Villa im Zweiten Weltkrieg in Berlin verbrannt ist. Was aber immer noch konstant ist, ist, dass sich unter diesem Dach angeblich 40 Zimmer verbergen. Ich habe es nie nachgezählt, aber ich glaube es gerne. Was man von außen halt nicht sieht, das ist nicht nur ein Haus mit Erdgeschoss und erstem Stock, sondern unter dem Dach verbirgt sich noch eine zweite Etage. Unter dem Dach im zweiten Stock sind die Gästezimmer. die uns sehr, sehr nützlich sind, weil wir dadurch viele, viele Übernachtungskosten sparen, wenn Künstlerinnen anreisen. Wir haben über die Jahre im zweiten Stock auch 2 Räume inzwischen als Coworking Space eingerichtet. Also seit über 10 Jahren ist Radio Papesse hier zu Gast, ein Online-Radio, was sich mit zeitgenössischer Kunst und mit zeitgenössischer Soundproduktion beschäftigt. Ein kleines Zimmerchen hat auch Ela Biakowska, die Fotografin, die beste Fotografin für zeitgenössische Kunst in Italien, die da oben ihre Post-Production macht. Dann gibt es noch einen Archivraum, es gibt eine Bibliothek, es gibt einen Aufenthalts- und Essraum, wo sich die Gäste da oben dann auch selber verpflegen können. Während im ersten Stock im Wesentlichen 2 Studioeinheiten sind, also die Studioeinheiten sind alle ein bisschen anders geschnitten. Das Haus ist ja nie als Residency konzipiert worden, sondern als ein Familienhaus, ein repräsentatives. Ich selber wohne auch im ersten Stock. Und dann gibt's im Erdgeschoss die Ausstellungsräume, 2,5 Räume, würde ich mal sagen, plus eine Eingangszone, die manchmal auch mitgenutzt wird. Die Hausmeister wohnen im Erdgeschoss und eine Studiowohnung ist im Erdgeschoss. Dann gibt's daneben einen Anbau, der älteste Teil der Villa ist. Der beherbergt im ersten Stock die, ich sag mal, 3. Studioeinheit und im Erdgeschoss das Studio, dessen Wohnung im Haupthaus ist.
Studio heißt immer Atelier und das ist ja auch ein ganz großes Atelierfenster, das ich von hier aus oberhalb der Palme sehen kann. Sind das alles Ateliers, vor allem für Malerei oder für, was sind die optimiert? Manchmal sagt man ja Nordlicht.
Genau. Und, ja, so ist es auch.
Und im Erdgeschoss eher was für die Bildhauerei mit großer Tür,
genau
so. Also so ganz traditionell.
Genau so ist es. Also die 3 großen Ateliers, deren Fenster wir von hier aus auch sehen können, gehen nach Norden und sind entsprechend die Malerateliers, wenn wir denn so viele Malerinnen beherbergen. Und das 4. Atelier ist im Erdgeschoss. Wer mit schwereren Materialien oder irgendwelchen Dämpfen arbeitet, ist da besser untergebracht. Was ich vorhin auch noch nicht erzählt habe, die Wohnungen sind halt unterschiedlich geschnitten, aber es können auf jeden Fall auch Partner, Partnerinnen mit anreisen, auch Familien mit Kindern sind willkommen. Also es ist ja auch nicht bei allen Residencies üblich, dass ein soziales Umfeld auch gerne aufgenommen wird.
Wenn wir jetzt von hier nach Norden schauen, dann sehen wir den Dom mit seiner berühmten Kuppel. Und da ist auch der größte Teil des Gartens. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Garten und zu seiner Bedeutung.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, die Villa und auch das Leben in der Villa wäre ganz, 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 ganz anders, wenn es nicht diesen Garten gäbe. Der Garten schafft sowas wie so eine semi-öffentliche Zone und wird von den Künstlerinnen ganz unterschiedlich genutzt. Also manche haben ihre Rituale und wandern morgens erstmal durch den Olivenhain. Manche sind, wie zum Beispiel auch Facon de Charoudi, die ja auch bei Plein Air dabei war, auch von dem Bewuchs inspiriert. Also so ein Garten löst eigentlich sehr vieles aus und macht sehr vieles möglich. Er hat auch heute immer noch dieselben Dimensionen wie 1905, als das Haus von Max Klinger und Mäzenen gekauft wurde. Als ich hier ankam im Winter 2006, war der Garten ein wahnsinniger Dschungel. Also dieses Karree, wo wir jetzt sitzen, gab es gar nicht. Das war nur so ein kleiner Kreis um die Magnolie. Die Hecken waren 7 Meter hoch. Es gab unendlich viele Büsche und Terrakotten und so weiter. Und wir haben dann an einem Wochenende, ich glaube, das war gleich im folgenden Jahr, viele Leute eingeladen, Bildhauer, Landschaftsarchitekten, einfach mal zu brainstormen, welche Funktion kann ein Garten im Verhältnis zum Künstlerhaus haben? Wie öffentlich kann er sein? Wie öffentlich darf er nicht sein?
Ja, und wir nutzen den Garten jetzt als Studio für unseren mobilen Podcast, der in den nächsten beiden Episoden weiterziehen wird durch Italien. Unser Thema ist En plein air, die Performance-Reihe des Kunstraum München. Das ist sozusagen unsere Zukunft. Wie ist die Zukunft der Villa Romana?
Also die Zukunft ist gesichert, denke ich. Es gab ja einen großen Einschnitt vor, ich glaube 2018, als die Deutsche Bank Stiftung als der größte Sponsor der Villa Romana seit über 100 Jahren ankündigte, sich zurückziehen zu wollen aus der Förderung. Das haben sie dann am Ende nicht ganz getan. Aber die Rolle der Deutsche Bank Stiftung oder die Finanzen der Deutsche Bank Stiftung wurden dann vom BKM übernommen.
Das heißt, die Bundesregierung ist eingestiegen, aber damit ist diese alte Idee, staatsfern und unabhängig zu sein, die seit der Gründung hier immer so mitschwingt, das ist dann jetzt aufgegeben worden?
Ich muss sagen, ich kann dazu und sollte dazu auch nichts mehr sagen, weil meine Amtszeit in 3 Monaten endet. Ich kann sagen, dass ich mich bis zum Beginn der Pandemie sehr, sehr, sehr dafür engagiert habe, andere private Sponsoren zu finden. Es gab auch sehr, ich sag mal, hoffnungsvolle Gespräche, auch mit deutsch-italienischen Firmen, die dann leider mit Anbruch der Pandemie total kollabiert sind. Wie die Zusammenarbeit mit dem BKN jetzt weitergeht, müsstet ihr dann irgendwann meine Nachfolgerin fragen.
Liebe Angelika, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir bedanken uns bei dir, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Und wir wünschen dir dann alles Gute.
Danke, Emily und Ralf. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und ich hoffe, unser Kontakt wird weiterleben, auch über die Villa hinaus.
Ich hoffe es von ganzem Herzen. Bis bald.
Das war Kunstraum, Kunstraum. Der mobile Podcast mit Emily Barsi und Ralf Hohmann. Weitere Episoden erscheinen aktuell auf unserer Homepage kunstraum-münchen.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Unseren Ausstellungsraum finden Sie im Münchner Glockenbachviertel, Holzstraße 10, nahe Sendlinger Tor. Der Kunstraum München wird gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Unser Podcast erscheint mit Unterstützung der Stiftung Kunstfonds im Rahmen von Neustart Kultur. Yeah.